Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, den es jetzt auch auf Campfire gibt.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, schön, dass es uns jetzt auf einer weiteren Plattform gibt. Wir freuen uns auf die Community bei Campfire und sind schon ganz gespannt, mit euch zu interagieren.
Ja, auf Campfire kann man nämlich mehr machen als auf den anderen Plattformen, wo der Podcast zu hören ist. Wir denken uns halt, viele von euch hören uns beim Radlfahren, vielleicht beim Training und wo auch immer ihr uns zuhört. Vielleicht gibt es einmal den Moment, wo man sich denkt, hey, das habe ich selber gerade so ähnlich erlebt oder hey, dazu möchte ich was sagen oder mir fällt jetzt gerade was ein. Und man kann auf Campfire wirklich Kommentare schreiben oder Fotos anhängen direkt an der Position im Podcast, wo genau das Thema gerade besprochen wird.
Und man kann auch Fotos anhängen. Also du hast ja schon gesagt, ich sag's nur noch einmal. Also wenn jemand einen Speichenriss hat, weil das ja angeblich nie vorkommt, dann kann er das auch bei uns an der entsprechenden Stelle kommentieren mit einem Beweisfoto.
Ganz genau. Und ja, bei uns geht's halt nicht nur ums Radlfahren, auch ums Dranbleiben, ums Durchhalten, um mentale Hochs und Tiefs. Und den möchte man mit euch gern teilen. Und in dieser App, in Campfire, haben wir noch ein bisschen mehr Möglichkeit, direkt mit euch in Kontakt zu kommen und ihr könnt uns gern Feedback geben und darauf freuen wir uns.
Ich habe jetzt eh schon auf Aufnehmen gedrückt, weil der Rossi sagt, wir müssen immer ein bisschen Smalltalk vor dem Intro aufnehmen. Wir starten jetzt gleich mit dem Schocker direkt ein.
Hast du ein Intro?
Ja.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem unkoordinierten Ultracycling-Podcast
mit Florian Kraschitz
und Christoph Strasser.
Jetzt die richtige Zeitspanne abgewartet, damit wir das Intro schön ausfaden können und das Feedback direkt umgesetzt.
Ich hoffe, dass unser Produktionsteam jetzt zufrieden ist, ja. Und warum ich so geschockt war jetzt am Anfang, war, du hast mir jetzt unverhofft mitgeteilt, du warst beim Vienna City Marathon.
Ja,
in einer Staffel hoffentlich, oder?
In einer Staffel. Ich bin gestern gelaufen, 11 Kilometer, und es geht mir gar nicht mal so schlecht. Also vielleicht die eine oder andere Person, die mir auf Strava folgt, hat das vielleicht schon mitgekriegt, dass ich in den letzten 4 Wochen 3-mal laufen war. Und werden sie schon gedacht haben, dass da was im Busch ist. Und tatsächlich bin ich den Staffelmarathon gelaufen, die letzte Teilstrecke, die 11 Kilometer.
Ja, weißt du, aber das war gestern, gell? Und der echte Muskelkater kommt erst 2 Tage nach der Belastung. Also frei dich nicht zu früh, dass es dir gut geht.
Wir werden sehen, ja. Warten wir mal ab.
Ja, ich hab am Samstag war das, glaube ich, an Wespen oder an Bienenstich. Ich glaube, es war eine Wespe, aber direkt in die Lippe hast. Wann hast du das letzte Mal sowas gehabt? Das war nicht so ganz angenehm.
Das habe ich Gott sei Dank noch nie gehabt. Das ist mir erspart geblieben.
In kürzester Zeit ein Riesengerät angeschwollen, also das Gesicht war halt, ich habe zuerst gedacht, ja, ist nicht so schlimm, ich fahre weiter, und dann habe ich doch gedacht, naja, ich kann nicht mehr trinken, ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr essen, vielleicht scheitere ich vorhaben. Dann habe ich so ein Antihistaminikum aufgetragen und was kalt ist, aufgelegt, dann habe ich 3 Stunden Pause gemacht und dann bin ich am Abend, wie es dann dunkel war, ist noch 3 Stunden fertig gefahren am Heimtrainer, dass ich meine 5 Stunden, also trotz wirklich arger Schwellung und Stich, dann noch fertig fahren kann. Und am nächsten Tag hat es wieder gepasst. Aber der Moment ist schon ein bisschen angsteinflößend, wenn du innerhalb von ein paar Minuten komplett zugeschwollen bist im Gesicht.
Ja, habe ich zum Glück noch nie gehabt. Da hätte ich wahrscheinlich auch Panik, oder ich hätte wahrscheinlich Panik bekommen. Ich wäre nicht so cool geblieben. Weil man weiß ja nicht, ob dann nicht irgendwie die Atemwege oder so auch zuschwillen. Und wenn man dann irgendwo weit draußen ist, auf einer unbefahrenen Straße, nicht so geil.
Wollen wir noch mehr über deinen Marathon reden oder warten wir mal, bis zur nächsten Aufnahme geht?
Nein, wir können gern drüber reden. Also es war Staffel, unsere Firma hat ein paar Staffeln gestellt. Wir waren zumindest firmenintern die schnellsten, wir waren sonst nicht die schnellsten. Also ein bisschen komisch aufgeteilt, die vier Blöcke. Der erste Lauf 12 Kilometer, dann die zweite ist 8, die dritte Strecke sind nochmal 8 oder 7 und die letzte Strecke sind dann 11 Kilometer. Aber unser erster Läufer, der war so unglaublich schnell, der ist die 15 Kilometer mit einer 440er Pace gelaufen und den Vorsprung haben wir dann solide ins Ziel verwaltet.
Ja, klingt gut. Klingt ja, gut.
Ich möchte nur ganz kurz, nachdem du mich jetzt gelockt hast, darüber was zu sagen, vielleicht ganz kurz auf die Episode von eine der vergangenen Episoden zurückkommen, wo wir drüber gesprochen haben, über wie extrem ist Ultracycling, oder das ist eh so ein Dauerbrenner-Thema bei uns. Ich glaube, so ein Marathon ist viel extremer als alles, was ich beim Ultracycling-Rennen gesehen habe. Also meine Teilstrecke war eben von Kilometer 30 bis ins Ziel, oder von 31 bis 42. Und wie viele Leute ich da gesehen habe, kollabiert am Straßenrand, wie viele Leute ich da mit Krämpfen humpelnd oder liegend und stretchend gesehen habe, wie viele Leute gelegen sind mit Rettungsdecke und Beinen hochgelagert, das habe ich in 20 Jahren Ultracycling nicht gesehen, wie da auf dem anderen Stück, das ich da Marathon gelaufen bin. Also ich glaube, das ist viel, viel extremer als Ultracycling. Das muss ich ganz, ganz klar sagen.
Ich hab diese Marathon-Erfahrung nicht gemacht, aber ich kenne es halt aus Erzählungen, wie jetzt von dir. Ich kenne es aus Berichten und das war auch immer das, was ich immer gedacht habe, wenn du glaubst, einen Marathon zu laufen mit ein bisschen Vorbereitung und ein paar Wochen einen Trainingsplan aus dem Internet und es geht dann schon irgendwie, weil es sind ja nur 4 Stunden oder je nachdem. Das ist für die Gesundheit, wenn man es unterschätzt und schlecht vorbereitet ist und dann vielleicht noch wirklich im Sommer einen Hitzetag hat, einfach ganz brutal. Und bin mir auch ganz sicher, dass Ultracycling, dass die Leute, die das machen, einfach besser vorbereitet sind, wissen, worauf sie sich einlassen. Und ja, deine Erzählung jetzt geht in die gleiche Richtung.
Ja, also es war natürlich unglücklich. Also ich bin da wirklich auf den letzten 11 Kilometern und unsere Staffel mit den ganzen Startblöcken, wir waren da dann zwischen den Läufern und Läuferinnen, die so zwischen 3,45 und 4,15 gelaufen sind, also so genau ungefähr um die magische 4-Stunden-Grenze, die sicher sehr viele sehr ehrgeizig anvisiert haben. Und ich bin da zuerst durch den Prater gelaufen, das war super angenehm, recht kühl. Und dann läuft man raus, richtig in die Stadt rein, es hat über 20 Grad gehabt und es war extrem heiß. Das hat es natürlich nicht einfacher
ungewohnt
gemacht.
Ungewohnt jetzt heute nur im April, ne?
Ja, das hat es natürlich auch nicht einfacher gemacht. Und ja, also es war schon, also es sind natürlich auch extrem viele Starter, dann passiert das viel öfter und der Marathon ist halt viel größer als so ein Ultrarennen. Das zieht dann auch viel mehr Leute an, aber ich war wirklich überrascht, schockiert, wie viele Rettungseinsätze ich gesehen habe und wie viele Leute da echt am Straßenrand sich übergeben haben, gelegen sind, Beine hochgelagert, also gehumpelt sind mit Krämpfen. Das war überraschend. Also vor allem, ich hätte es eher weiter hinten erwartet, so bei 5-6 Stunden, aber so gerade um die 4 Stunden. Also 4 Stunden laufst du ja nicht, wenn du nichts kannst und gestern entschieden hast, du laufst einen Marathon, sondern dafür muss man schon auch ein bisschen trainieren, das läuft man nicht aus der Kalten. Und ja, also vielleicht waren es die äußeren Bedingungen, vielleicht haben sie der ein oder andere überschätzt, aber ja, also war überraschend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht kann man einfach nur den Appell ein bisschen noch einmal erwähnen, egal um was es geht, gut vorbereiten, körperlich gut vorbereiten.
Ja, und das Wespen, wir haben über deinen Wespenstich gesprochen, ich habe jetzt ein Wespennest angestochen. Ich hoffe, es fühlt sich niemand beleidigt, das war einfach meine Beobachtung und das war meine Wahrnehmung. Es gibt sicher total nachvollziehbare Gründe, warum es gerade gestern nicht funktioniert hat, aber so in der Menge war es halt einfach ungewöhnlich, habe ich gefunden.
Feedback der Woche.
Es gibt heute Feedback der Woche wirklich per Post. Ganz, ganz erfreulich. Post aus Aachen. Und zwar hat uns der Henning geschrieben, lieber Straps, lieber Flo, bei uns im Supermarkt gibt es diese Smoothies. Immer wieder wechselt das Schlagwort auf der Flasche und jetzt ist es Sitzfleisch. Ich habe sofort gedacht, die muss ich euch schicken. Und ich habe tatsächlich dieses Paket gekriegt, Flo, das hilft dir jetzt leider nichts, nimm dir jetzt einen Schluck. Aber es ist echt ein Smoothie mit groß Sitzfleisch drauf, einer lustigen Geschichte, die da noch draufsteht, eine recht lustige Verpackung. Und ja, du musst mir das jetzt einfach glauben, dass uns der Henning einen Smoothie geschickt hat, der cool ausschaut, einen coolen Namen hat und gut schmeckt und du leider nichts davon hast.
Nein, ich kann nur einen Schluck aus meiner Tasse mit dem schwarzen Gold trinken. Das ist meine traurige Alternative dazu.
Ja, darum beneide ich dich nicht. Aber jetzt haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht zu Beginn. Eigentlich möchten wir heute den zweiten Teil vom Unknown Race besprechen und das und ohne viel herumzutun.
Genau, jetzt haben wir aber schon 10 Minuten. Bevor wir das machen, musst du jetzt noch aufklären, warum du mir im Off fragst, wie viel Höhenmeter ein Blech hat.
Weil ich jetzt am Ende des Unknown Race gern umrechnen würde, wie viele Blech-Höhenmeter ich gefahren bin.
Okay, hat nichts damit zu tun mit der Trainingseinheit, die du gepostet hast vor ein paar Tagen
auf Strava. Nein. Ich habe jetzt, das war immer deswegen nur gedacht, ich poste was auf Strava, damit jeder, der sich vielleicht Sorgen gemacht hat, sieht, mein Bienenstich, Wespenstich war nicht so schlimm und ich bin schon wieder unterwegs. Ich bin 4-mal den Pleasure nur zur Hälfte gefahren, weil so 10 Minuten Intervalle waren. Deswegen habe ich jetzt nicht nachlesen können in meiner Aufzeichnung, wie viele Höhenmeter ein Pleasure wirklich hat. Da muss ich den Experten fragen.
Ja, dann gehen wir rein. Unknown Race. Wo haben wir ihn eigentlich geändert? Vielleicht heißt nicht, also mir nicht, ich weiß es natürlich, wo wir aufgehört haben, aber vielleicht heißt unsere Hörer und Hörerinnen ab, es ist jetzt doch eine Woche her, wo wir geändert haben.
Am Weg zu Checkpoint 2, ich war bei Checkpoint 1, ich habe dort zum damaligen Wissensstand, und natürlich war es in Realität auch so, eine kleine Führung gehabt. Hinter mir war der Wojciech auf Platz 2 und ich habe aber ein bisschen das Problem gehabt, dass es nichts zu trinken gegeben hat. Ich bin schon relativ leer, also komplett leer und seit einer Stunde irgendwie durstig zum Checkpoint gekommen und habe danach auch keine Möglichkeit gefunden, aufzufüllen. Es hat eine Tankstelle gegeben, das war so eine Tankomat-Zapfsäule ohne Shop und ohne Personal und dann weitere 45 Kilometer einfach nichts. Wunderschöne Straßen, neu asphaltiert, teilweise sind noch die Straßen, die Baustellengeräte dort gestanden, die Asphaltiermaschinen und man denkt sich oft, richtig investiert in Infrastruktur wird in starke Regionen, wo viel los ist oder so, gell, wo Industrie, Gewerbe, für Einwohner tut, war einfach nichts. Das war einfach die Pampa, perfekte Straßen, super schön zum Radfahren, aber echt, ich war schon kurz davor, dass ich bei, weiß ich nicht, Getreidefeldern, wenn es dort Bewässerung gibt, dass ich mir dort die Flaschen anfühle, aber es hat nicht einmal Bewässerung gegeben. Natürlich Ende März, Anfang April wird noch nichts bewässert. Genau, und das war der Stand der Dinge.
Dann kenne ich mich schon aus. Haben wir über die Route zum zweiten Checkpoint gesprochen?
Ja, ich habe erzählt, dass ich so einen komischen Schlenker, so eine Schleife über den Norden gefahren bin und dann Richtung Checkpoint 2 und auf meine Bike-Router geplante Route vertraut habe. Was im letzten Einspieler noch war, den wir in der letzten Episode ganz am Schluss abgespielt haben, ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen Werbung beziehungsweise keine Werbung oder Werbung vermeiden, passende oder einfach ehrlich sein. Und ich habe gesagt, dass ich mir eine, weiß ich nicht, quasi alle Mentos gekauft hat, was dort auf der Tankstelle gegeben hat und 2 Liter Sprudellimonade, die habe ich auf Ex austrunken, während ich mir mein Beraton-Pulver mit Wasser gemischt habe. Und damit bin ich dann weitergefahren. Und das war halt immer so meine Verpflegungsstrategie. Ich habe relativ viel mitgehabt, also 1 Kilo Kohlenhydratpulver, Gels, Riegel, und habe aber gewusst, mit dem komme ich nicht durch, das war nicht der Plan, sondern wenn ich einkaufen gehe, wenn ich mir Wasser kaufe, dann kaufe ich ein bisschen was zum Essen mit, dann kann ich quasi mit dem Startproviant plus den Kleinigkeiten, die man unterwegs noch dazu kaufe, wenn ich sowieso stempeln muss, bis zum Ziel auskommen.
Start war in der Früh, es war nicht ultra früh, also es war super angenehm für die. Zu welcher Uhrzeit war es der Checkpoint und wann war jetzt dieser Einkaufsstopp der bitter nötige?
Das ist jetzt eine gute Frage.
War es noch hell oder war es schon finster?
Nein, es war am frühen Nachmittag. Ich war wahrscheinlich um 13 Uhr, das müsst ihr jetzt nachschauen. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, 14 Uhr war ich dann am ersten Checkpoint.
Okay.
Und dann war eben eine Situation, und du kennst das ja vielleicht aus Spanien, man darf da auf scheinbaren Schnellstraßen fahren. Also die Straßenbezeichnung ist natürlich anders. Du gibst die N-Straßen und die C-Straßen. Die wirken manchmal, als wären es fast Autobahnen oder Schnellstraßen, sind aber halt irgendwie sowas wie bessere Bundesstraßen. Und wenn du jetzt nur von der Optik her gehst, denkst du da, hoppala, ich bin falsch. Und dann war Richtung Checkpoint 2 auch noch so eine Situation, wo mich weder Bike-Router noch Komoot eine Straße fahren haben lassen. Das war die offensichtlich schnellere gerade Verbindung. Und es ist aber immer blockiert worden. Ich habe dort nicht drauf fahren dürfen, laut Planung. Und dann habe ich vor Ort geschaut. Das war halt eine C-Straße. Und dann habe ich schnell wirklich gestoppt, mich kurz informiert über Google, darf man in Spanien auf diesen Straßen mit dem Rad fahren? Und da war dann relativ eindeutig, ja, ist erlaubt. Und nachdem ich wieder der Erste war, der dort war, bin ich dann auf diese Straßen gefahren. Und es hat gepasst, weil es sind hinter mir auch sehr, sehr viele auf dieser Straße gefahren. Und das ist ja halt zum Beispiel auch so eine Eigenheit in Spanien, dass man, ja, wenn man den Routenplanungs-Apps vertraut, gewisse Straßen nicht fahren würde, auf denen man aber fahren darf. Warum das so ist, ist echt eigenartig, weil es ist einfach erlaubt, aber die Apps lassen das nicht zu, dass sie dort dir den Plan quasi genehmigen, wenn du dort fahren möchtest. Du tippst hin, setzt dort einen Wegpunkt und der wird automatisch woanders hingeschoben, wo du eigentlich nicht fahren möchtest.
Ich habe das in Frankreich auch gehabt, beim Three Peaks. Da habe ich auch alles Mögliche recherchiert mit Google Translate, französische Autofahrerclubs und war mir sicher, dass diese Straße erlaubt ist. Meine Routenplanungs-App hat mir das nicht erlaubt. Und als ich dann auf der Straße war, habe ich es bitter bereut. Es war zwar erlaubt, ich habe es auch im Nachhinein nochmal recherchiert und im Hotel nachgefragt, es ist erlaubt, aber es war nicht gescheit. Und dann bin ich über die Böschung runter und habe mich dann irgendwie über Schleichwege zu dem Hotel durchgeschlagen. Kann auch in die andere Richtung gehen, also auch wenn man auf Straßen fahren darf und auf denen auch routen darf, ist es vielleicht nicht immer gescheit. Also es ist halt schon, wenn man sich gar nicht auskennt, wo immer ein bisschen unsicher, was man darf und was man nicht darf.
Genau.
Und nur was wenn jetzt gescheit ist.
Genau. Da hilft halt meistens, wenn du Vorbereitungszeit hast, Google Street View, du siehst du, wie groß ist die Straßen, gibt es Pannenstreifen, gibt es doppelte Sperrlinien, was auch immer. In dem Moment habe ich jetzt müssen relativ kurzfristig das entscheiden. Und ich habe jetzt gerade nachgeschaut, auf Follow My Challenge, man kann ja das Replay anschauen und die ganzen Routen im Nachhinein nochmal anschauen. Das war ein Kalender, hat diese Stadt geheißen, die N211, der ich dann gefahren bin. Und die Alternative, das war recht lustig, das wäre so ein Schlenk gewesen nach Norden, auf einer kleineren Straße, halt doch ein deutlicher Umweg. Da ist man durch Andorra durchgefahren, aber nicht nicht den kleinen Staat in den Pyrenäen, sondern einfach durch eine Kleinstadt, die halt auch Andorra heißt. Aber da habe ich für mich so gedacht, hey, nicht vergessen, dankbar sein, fröhlich sein, egal wie windig, egal wie anstrengend, wir fahren nicht nach Andorra in die Berge. Also ist alles andere halb so schlimm. Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schade drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswascht und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral. Also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kiga uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Ja, sehr cool. Hat sich jetzt die Landschaft irgendwie verändert oder ist es vielleicht gleich vorweg im ganzen Rennen gleich geblieben oder hat es da krasse Unterschiede gegeben?
Nein, es war der erste Tag, war windig, hügelig, wellig, wunderschöne, eigentlich eine wunderschöne Landschaft, aber jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann auch nicht mehr so drauf geachtet. Weißt du bist dann in dem Tunnel drinnen, essen, trinken, schauen, dass du nicht von der Straße irgendwie oder dich verfährst. Und dann vergeht die Zeit, du konzentrierst dich auf den Moment und die Umgebung ist, wenn sie atemberaubend schön ist, natürlich ist sie einprägsam, du nimmst das wahr, du genießt das, aber wenn es dann so stundenlang relativ ähnlich dahin geht, irgendwann schaut man nicht mehr so genau. Und es ist dann auch dunkel geworden und es ist immer steiler geworden und ich habe dann auf meinem geplanten Streckenprofil gesehen, dass der Checkpoint 2 halt wirklich hoch oben ist und dass es dann am Schluss sehr, sehr steil wird und wir sind dann so ein bisschen nach Süden abgebogen in so ein Bergmassiv und ja, dann ist mit Einbruch der Dunkelheit gleichzeitig zuerst bin ich noch in so ein Tal reingefahren, neben Fluss entlang, wunderschön, und dann ist eigentlich immer dunkler und immer steiler geworden. Kurz vor Checkpoint 2.
Ja, also das ist immer brutal, also wenn man eine Strecke gar nicht kennt und auch die Gegend gar nicht kennt und dann auch noch im Finsteren und man nicht weit sieht und es ist einfach nur brutal steil, bergauf und bergab und irgendwann, so geht's mir dann halt oft, verliert man dann halt komplett die Orientierung, wo man jetzt hin ist, in welche Himmelsrichtung man überhaupt fährt und was gerade passiert mit einem. Das ist schon, finde ich, recht challenging.
Ja, absolut. Und ich habe dann wirklich nur mal auf die Höhenmeter geschaut, habe am Höhenprofil halt gesehen, es geht echt steil und immer noch relativ lang. Und es war eine Nachricht, die ich dann wieder zu euch geschickt habe, so ein kurzes Update, die hören wir uns jetzt an.
So, ich habe noch 300 Meter, dann bin ich oben auf dem, auf der steilen Sau. Hey, die letzten 3 Kilometer und 400 Höhenmeter gehabt. Also so, keine Ahnung, 12-13% immer fort. Puh. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Beim ersten Checkpoint habe ich gewusst, sofort umdrehen. Heute unterwegs habe ich geplant. Da könnte man ja quasi einen Pass drüber fahren. Da muss man jetzt gleich oben anschauen, ob ich weiter nach Süden fahre oder zurück nach Norden. Aber alles gut.
Ich muss gerade schmunzeln. Weißt du, warum ich auf die steile Sau gekommen bin?
Nein.
Es war mal in Resonant Austria und da bin ich durch Vorarlberg gefahren, von der Silvretta Hochalpenstraßen bergab durch Schruns-Jagunz und dann fahrt man Richtung Faschinerjoch. Und dann haben wir, ich glaube, da warst du auch dabei im Betreuerteam, hat uns jemand ein Stückchen begleitet und angefeiert und danach quasi eine Nachricht geschrieben, ein Einheimischer aus der Gegend vom Faschinerjoch, und der hat halt das Faschinerjoch als die steile Sau bezeichnet. Und das, die Geschichte ist mir irgendwie eingefallen, Richtung Checkpoint 2.
Du warst dann oben. Wichtigste Frage, hattest du Handyempfang und hast du relativ schnell gewusst, ob drüber oder zurück runter?
Ich hab das bei der Aufnahme mit Johannes und Elodie kurz erzählt. Ich erzähl's gerne nochmal ganz kurz. Es war oben direkt am Passschild das Stück Papier, wo quasi die Koordinaten eingetragen wurden. Und ich habe da nur ganz kurz die Koordinaten abtippt. Google Maps, nur um die Richtung festzustellen, habe gesehen, okay, ich fahre weiter, ich fahre nicht retour, sondern es geht weiter, die andere Seite bergab. Und es war da oben so kalt, es hat circa 2 Grad gehabt, windig, ungeschützt, also kein Wald, einfach mitten dem Wind ausgesetzt, mitten auf der Straße gestanden. Und ja, es war so kalt, ich bin dann einfach sofort weiter abgefahren und habe noch, ich glaube, 1 Kilometer oder so eine Almhütte oder so ein Bauernhaus gefunden. Da bin ich dann hingefahren und habe mich hinter Strohballen kurz hingesetzt und für ein paar Minuten, ich habe mir dort jetzt die Beinlinge angezogen, ich habe mir die Jacke angezogen und schnell das Handy genommen und meine Route geplant, weil da war ja ein bisschen windgeschützt. Und habe sogar einen warmen, weichen Untersatz gehabt zum Hinsetzen. Genau, und dann bin ich weiter abgefahren.
War das, jetzt in meiner Erinnerung ans Unknown Race letztes Jahr und jetzt beim Dotwatchen dieses Jahr, ist mir vorgekommen, die Checkpoints waren viel näher beisammen. Es hat dadurch, also es war mehr so eine kleine Perlenkette, es hat wenig Variationen gegeben in der Route. Also zu den ganz argen Ausreißern kommen wir vielleicht noch. Weil die Checkpoints einfach nicht so weit auseinander waren. Wie weit war jetzt der nächste weg?
Also ich denke, die Abstände waren sehr ähnlich, weil es war voriges Jahr so, dass wir 1A, 1B gehabt haben. Heuer war es nur Checkpoint 1 und danach gleich Checkpoint 2. Aber es hat heuer gegeben 3A, 3B und 6A, 6B. Insgesamt die gleiche Anzahl an Checkpoints und die gleiche Distanz. Also war das wahrscheinlich hat das wahrscheinlich ein bisschen getäuscht. Oder es war durch das, dass die Straßen halt wenig geradeaus waren, sondern halt wellig, hügelig und auch kurvig, dass halt die Luftlinien nicht so weit auseinander war, aber die gefahrene Distanz dann wieder die gleiche. Ich habe in Erinnerung, dass Checkpoint 1 bis 2 war sehr, sehr lange. Das war die längste Distanz, 2 bis Checkpoint 3a und b, war weniger lang. Aber ich habe so gut wie keine Erinnerung. Ich weiß nichts mehr. Teruel war eine recht große Stadt, wo wir dann ein zweites Mal durchgefahren sind später. Aber ansonsten weiß ich nur, es war dunkel, es war kalt, es war windig. Ich habe mit der Müdigkeit gekämpft. Es war eine Abfahrt, dann war es, hat es ein paar Gegenanstiege gegeben und irgendwann mitten in der Nacht war ich bei Checkpoint 3a, das war in einer Stadt vor einer Kirche. Vielleicht zumindest von dem, was ich dort wahrgenommen habe, war irgendwie die Fassade von einem historischen Gebäude. Und irgendwo habe ich dann eben keinen Zettel gefunden, weil der Zettel mit den nächsten Koordinaten war erst bei 3b. Und ich habe dann bei 3a halt ein Selfie gemacht als Beweisfoto, dass man quasi wirklich dort ist. Und habe am GPS-Tracker auch nicht kontrollieren können, weil die Checkpoints werden ja erst später eingeblendet, wenn 10 Personen dort waren. Das heißt, ich habe nochmal kontrolliert, ob die Koordinaten stimmen und bin dann mit bestem Wissen und Gewissen wieder weitergefahren Richtung nächsten Checkpoint. Mehr kann ich aus diesem Zeitfenster nicht berichten.
Ja, erste Nacht, immer schwierig. Hast du zumindest gewusst, dass bei 3a kein Zettel hängen wird? Weil sonst kann es ja sein, dass man etwas verzweifelt.
Ja, also das war natürlich klar, wenn 3a, 3b ausgeschrieben sind, hast du beide Koordinaten gleich bekommen und erst beim 3b bekommst du wieder die nächsten. Und jetzt komme ich zu der Situation, wo letztes Mal eigentlich das Intro den Hinweis gegeben hat, nämlich das war ja der Podcast mit der Einkaufsliste. Und ich bin dann von 3a nach 3b gefahren, das war wirklich anstrengend. Es war so Ende der Nacht und ich bin halt echt müde geworden. Und dann habe ich irgendwann mit der Sabine besprochen, was wir einkaufen, was es zum Abendessen gibt. Und ich habe gesagt, ja, hey, ich schreibe das schnell auf und dann mache ich heute den Einkauf. Und in dem Moment ist mir bewusst von, hey, ich habe gerade echt ein Problem, ich bin echt müde. Ich habe mir jetzt gerade eingebildet, dass ich mit der Sabine geredet habe. Ich bin da ganz allein irgendwo in Spanien auf einer einsamen Straße. Ich soll Radl fahren und nicht über Einkaufen nachdenken. Das heißt, die war da gerade so irgendwie, also Halluzinationen sind ganz was anderes. Aber das war einfach so, ich war im Kopf schon so unfokussiert, Gedanken abgeschweift und ich habe gewusst, hey, jetzt ist der Moment, jetzt sofort 10 Minuten Powernap und dann weiterfahren, bevor es bedenklich wird oder bevor man da in eine gefährliche Situation kommt, wenn man zu müde wird.
Jetzt bist du so leicht unterwegs gewesen mit so wenig Gepäck. Hast du es jetzt bereut, den Schlafsack daheim gelassen zu haben, weil wir haben gehört, es war sehr kalt? Oder hast du ein lauschiges Plätzchen gefunden?
Ich habe schon so oft die Geschichten gehört von Bankfoyers. Ich möchte einmal in einem Bankfoyer. Also das war jetzt nicht so mein dezidiertes Ziel, aber ich bin dann eben durch eine Stadt gefahren, habe ein Bankfoyer gesehen und dann dachte ich, das ist jetzt ein Wink mit dem Zaunfall. Das ist jetzt der Moment, jetzt Bankfoyer. Es war tatsächlich offen. Es war nur so eine Holztür, also jetzt nicht so eine schiefe Tür oder so eine Sicherheitstür. Und innen drinnen war natürlich nur eine zweite Tür, aber so der erste Raum, wo der Bankomat drinnen steht, der war leicht zugänglich. Es war drinnen genauso kalt wie draußen. Es war der Boden aus Stein, in so einem Marmor-Steinboden, aber es hat so einen 40 cm breiten Fußabstreifer gegeben. Das war ein bisschen wärmer als der Steinboden. Und ich habe eh gewusst, ich werde jetzt nicht schlafen, ich werde mich nur 10 Minuten hinlegen. Und ich habe nicht tatsächlich geschlafen, sondern Beine ausstrecken, Augen zu, beruhigen, kurz eindösen im besten Fall. Und es hat aber schon gereicht, dass ich danach wieder fit war zum Weiterfahren. Ohne, dass ich jetzt was aufs Sparbuch einzahlt hätte oder Geld abgekommen hätte.
Dann bleibt da eigentlich die Erfahrung noch vielleicht fürs nächste Rennen in einem richtigen Bankfoyer, weil für mich, okay, das ist so, ein richtiges Bankfoyer ist hinter der Schiebetür, da was mindestens 10 Grad mehr hat als draußen. Sonst
vielleicht würde ich sogar sagen, ein Teppichboden oder so.
Ja, sonst zählt es nicht, meiner Meinung nach.
Ja, dann hast recht. Muss ich das nochmal wiederholen mit Stil und ordentlich.
Was auf keinen Fall einsparen darfst, ist die Bankomatkarte, weil sonst kommst du ins Foyer nicht rein.
Ja, die habe ich dabei gehabt und ich habe ein bisschen Bargeld dabei gehabt, weil es gibt vielleicht einmal Situationen, wo du nicht mit Karte zahlen kannst. Und es war dann auch tatsächlich so, dass irgendwann einmal bin ich bei so einem Automaten vorbeigefahren und das war mir voriges Jahr schon eine Lehre, das war auch beim Unknown Race, nur mit Münzen. Und ich habe jetzt keine Münzen mitgehabt, das war perfekt, war es eh nicht, aber zumindest einen 20- und einen 10-Euro-Schein mitgehabt und ich habe den Automaten, den 10er hat er nicht erkannt, aber mit dem 20er habe ich mir ein Getränk gekauft und einen Energy Drink, weil ich mir gedacht habe, hey, Müdigkeit, ich mag Energy Drinks überhaupt nicht, aber ich nehme einfach einen mit und stecke ihn ein und für den Fall der Fälle habe ich ihn dann dabei. Und da habe ich halt mit 20 Euro bezahlt und habe ca. 17 1-Euro Münzen retour kriegt. Das, glaube ich, das ganze Leichtgewicht packen völlig sinnlos war, weil die Trikottaschen war voll mit Münzgeld. Das hat ein bisschen genervt.
War da nichts anderes drin in dem Automaten, weil für 17 Euro, für das Gewicht, was 17 Euro in Münzen haben, hättest wahrscheinlich noch ein paar Getränkedosen. Oder was gibt's denn da noch oft so? Kauterback oder Zigaretten oder irgendwas hättest du da wohl noch ausdrucken können.
Ja, stimmt. Jetzt, wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich mir Kauterback vielleicht ausdrucken, ja.
Oder diese Nikotin-Patches, so, die man sich unter die Lippe reinschiebt.
Snus nennt man das, aber ich glaube, das gibt's nur in Skandinavien. Das wäre vielleicht was fürs Transcontinental Race. Hast du eigentlich von Checkpoint 3 irgendwas mitbekommen, weil mit allen, die nachher, mit denen ich nachher Rennen geredet habe, die haben auch über Checkpoint 3B, also nicht geschimpft, aber zumindest haben sehr viele dort Probleme gehabt. Ich nämlich auch.
Das war ja in der Nacht und unter der Woche und ich schlafe zwar nicht viel und ich schlafe zwar nicht gut, aber ich schlafe zumindest so viel, dass ich das Handy weglege und auf Flugzeugmodus. Das heißt, ich war nicht im Tracking drinnen und habe dann erst gesehen, wie die abkackelt waren.
Ja, also nein, ich habe gedacht, vielleicht hat irgendjemand auf Instagram oder so danach noch irgendwas berichtet, was du vielleicht gesehen hast, aber es war auf jeden Fall so. Checkpoint 3B, ich bin dorthin gefahren und da war nichts. Da war nichts. Das war eine Kreuzung. Also so eine Y-Kreuzung, da sind drei so kleine Straßen, haben sich da gekreuzt. In der Mitte war sowas wie eine Verkehrsinsel oder sowas wie ein Kreisverkehr oder einfach nur so ein bisschen Grünfläche, so eine eingezäunte Wiese. Es war alles sehr schwierig zu sehen, weil es war stockfinster. Und die Supernova-Lampe hat zwar die gute Eigenschaft, wenn du stehen bleibst, obwohl es Dynamo ist, leuchtet sie noch ein paar Minuten weiter, damit du halt... wenn du absteigst oder so, damit du noch ein bisschen Licht hast. Super, nur ich habe dort länger gebraucht. Ich habe einfach nicht gefunden, wo ist jetzt dieser Checkpoint, wo sind die neuen Koordinaten. Ich bin auf dieser Verkehrsinsel gestanden, bin über den Zaun geklettert und da war nur Wiese, da war nichts. Und dann bin ich rundherum gefahren, um dieses eingezäunte Dreieck, bin ich rundherum gegangen, habe links und rechts geschaut, ob auf den Zäunen was hängt, da war nichts. Es waren einfach drei kleine Straßen mit nix. Und dann haben wir Sorgen gemacht, vielleicht bin ich da jetzt echt falsch, dann habe ich die Koordinaten kontrolliert, habe der Rennleitung geschrieben, ich befürchte, da ist irgendwas nicht in Ordnung, vielleicht hat jemand das Schild geklaut oder es hat der Wind weggeblasen, auf jeden Fall, da sind keine Koordinaten, ich bin definitiv am richtigen Checkpoint. Und es hat sich dann aber herausgestellt, ich war nicht ganz dort, es war im Wald. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wenn man da 50 Meter weiter fährt, gibt es eine kleine Schotterstraße. Das war dann so ein, was war das? Vielleicht ein öffentliches Spielplatz mit so einem kleinen Häuschen dabei. In der Nacht, ich war mir nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich durch den Wald gegangen mit den Radlschuhen und irgendwann habe ich gesehen, da sind ein paar so Bänke und so ein kleines gemauertes Haus und das anscheinend war der Checkpoint, dort sind die neuen Koordinaten gewesen. Und da war ich kurz einmal ein bisschen schlecht gelaunt, weil ich mir gedacht habe, hey, muss das sein, dass man irgendwo im Wald die Koordinaten versteckt? Tagsüber hätte man das gesehen, dass da drinnen ein Gebäude steht und der Schotterstraßen, nur in der Nacht war das einfach unsichtbar oder nicht zu sehen. Und das haben ganz viele das gleiche Problem gehabt. Die sind da auf diesen eingezäunten Wiesenstück herumgeklettert und haben verzweifelt Koordinaten gesucht. Da war ich nicht der Einzige.
Also, das war aber nicht auf diesem eingezäunten Wiesenstück, sondern ein bisschen dahinter, damit ich das richtig...
Ja, genau, das waren, ich habe es jetzt genau vor mir, follow my challenge, es war 50 Meter von der Straße entfernt und einfach mitten im Wald. Und da ist ein kleines Häuschen drin gestanden. Und jetzt ganz wenn man ganz weit einzoomt in Google Maps, sieht man, dass die Koordinaten nicht auf der Straße sind. Nur bisher war es immer so, dass das Schild am Checkpoint an der Straße steht oder halt sofort zugänglich ist und nicht, dass man da 50 Meter durch den Wald stapfen muss.
Okay, jetzt wollte ich gerade fragen, vielleicht eine technische Frage, vielleicht kannst du das eh nicht beantworten, aber wie genau sind so Koordinaten eigentlich? Auf wie viel Meter?
Ich muss ehrlich sagen, bin mir nicht sicher, ob das auf den Meter, auf den Zentimeter oder nur auf 10 Meter genau ist. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass es sehr genau ist. Also, dass man jetzt sagt, 30 Meter ist einfach nur nicht genauer möglich wegen den Koordinaten, das stimmt nicht. Also man kann es schon sehr genau
ja, also ich,
festlegen.
Ich habe mal, also letztes Jahr, da war ja auch das wirklich extrem genau. Also bei dem anderen Checkpoint in Castelluccio, da ist ja dieses Schild auf einem Mistkübel geklebt. Und also ich bin gefühlt direkt davor hingefahren mit den Koordinaten, die ich gehabt habe. Also keine Ahnung, wie genau das wirklich ist. Vielleicht weiß es jemand da draußen und kann uns das in den Kommentaren erklären.
Was eher das Problem ist, dass die App oder die Software, mit der du dann die Route planst, die Koordinaten halt an die Straße legt. Weil natürlich jetzt Komoot oder Bike Router, wie auch immer, die gehen ja davon aus, dass es sich jetzt beim Radlfahren um Wege und Straßen handelt. Und wenn jetzt die Koordinaten da 50 Meter neben der Straße sind, dann übernimmt die Planungs-App das nicht hundertprozentig exakt, sondern sie legt es an den Straßenrand, an die nächstgelegene Straße. Und dadurch entsteht dann auch diese Unklarheit. Wenn du dann direkt auf Google Maps bei der ersten Eingabe, bevor es quasi automatisch an die Straße hin korrigiert wird, da siehst du dann, wo der Checkpoint wirklich ist. Und da war dann klar, der ist 50 Meter neben der Straße.
Okay, ja. Hast du das, wie viel Hilfestellung hast du von der Rennleitung bekommen? Hast du überhaupt eine gekriegt oder hast du es dann allein gefunden?
Ich habe es alleine gefunden. Die Rennleitung hat nur gesagt, doch, alles in Ordnung. Genau dort, wo die Koordinaten den Punkt angeben, genau dort ist der Checkpoint. Das war die Information.
Okay, ja.
Und ja. So war es dann auch. Aber ich glaube wirklich, dass die meisten das gleiche Problem gehabt haben. Beim Planen wird der Punkt korrigiert und an die Straße hingelegt. Und dann schaust du aber nicht mehr auf Google Maps, wo die tatsächlichen Koordinaten sind. Deswegen haben so viele gesucht.
Verstehe ich, ja. Also kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das wäre auch so ein Punkt, wenn in der ersten Nacht, es ist kalt, man ist im Rennmodus und ich glaube schon, dass das für sehr viel Frust gesorgt hat, weil man sich wahrscheinlich ein bisschen verarscht vorkommt.
Ja, in dem Fall wirklich, ja.
Checkpoint 4, ist das schon der mit dem großen Drama, oder?
Ja, genau. Da war dann großes Drama und es war immer noch sehr dunkel. Ich war dann von Checkpoint 3B, ist es zurückgegangen, wieder durch Teruel, durch die Stadt, wo ich davor schon gewesen bin. Das ist mir nicht wirklich bewusst gewesen und es war mir relativ egal. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich zum nächsten Checkpoint fahren. Und
nachdem du ja Strava kaum nutzt, wird dir auch deine Heatmap egal gewesen sein und du hast nicht versucht, eine schöne Runde zu planen, sondern dir war das egal, dass du hin und retour auf der gleichen Strecke gefahren bist.
Ich fahre im Training sehr, sehr oft hin und retour auf der gleichen Strecke oder viermal den Plesch auf und ab auf der gleichen Straße. Ich bin da sehr pragmatisch. Checkpoint 4 war definitiv sehr hoch oben.
Die Stadt gar nicht genutzt für einen Resupply oder zum Einkaufen oder war es noch zu früh?
Nein, ich habe noch von diesem Automaten vorher, habe noch genug Kauterback eingesteckt gehabt und diesen Notfall Energy Drink und ich habe generell vom Start weg immer noch genügend Kohlenhydratpulver gehabt und Gels und Riegel, von dem her kein Bedarf. Ich bin da die Nacht schön durchgefahren, hab dann an meinem GPS-Tracking gesehen, Stefan Vettes und Robert Müller sind weiterhin relativ nah hinter mir. Also wir haben da bei Checkpoint 3B so eine Differenz gehabt von bisschen über einer Stunde. Und ich habe so circa eine Stunde Vorsprung gehabt. Also der Robert Müller war zum Beispiel um 5.45 Uhr bei 3B und ich um 4.12 Uhr. Also das waren genau 1,5 Stunden. Und der Stefan Fettes war zu der Zeit auf Platz 2. Jetzt war es so, oder auf Platz 3, auf jeden Fall sehr, sehr knapp mit dem Robert Müller zusammen. Na doch, Zweiter, ja genau. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie kommen mir näher. Und ich habe dann doch ein zweites Mal, wie es dann so ein bisschen hell geworden ist, echt mal mit der Müdigkeit zu kämpfen gehabt. Und hab sogar wirklich nach hinten geschaut, ob man hinter mir schon Licht sieht, ob mich jemand einholt, so wie wenn, weiß ich nicht, bei der Tour de France der Solosieger kurz vorm Peloton auf die Zielgerade einbiegt und sich permanent umdreht, ob er eingeholt wird oder ob er es schafft. Genauso bin ich da hingefahren Richtung Checkpoint 4. Und dann haben wir wirklich hundertprozentig eingebildet, ich sehe hinter mir ein Licht. Ein starkes Licht, das sich leicht links-rechts bewegt, wie ein Radfahrer, der im Wiegetritt gerade voll attackiert und immer näher kommt. Und ich möchte, okay, eigentlich bin ich müde, ich sollte mich noch mal 10 Minuten hinlegen, aber ich habe vorher diesen Energy Drink gekauft für Notfälle. Und jetzt ist der Notfall. Ich möchte nicht eingeholt werden. Ich trinke den Energy Drink und ich habe genau 2 Minuten das Gefühl gehabt, ich bin wieder frisch. Und nach 3 Minuten war ich wieder gleich müde wie vorher. Es war komplett sinnlos. Komplett sinnlos.
Ja, vielleicht muss man das einfach ein bisschen erklären mehr, weil man sie beim Dotwatchen da überhaupt nicht rein versetzen kann, weil das einfach 1,5 Stunden, beim Dotwatchen ist ein Riesenvorsprung. Aber wenn man den als Vorsprung hat, sondern wenn man vorne ist 1,5 Stunden, dann denkt man sich, das ist nicht viel, eine Kleinigkeit, ein Batschen, ein Speichenriss, weil das halt schon Thema war, oder irgendein technisches Gebrechen oder ein Hungerast, weil man kein Resupply findet, dann ist es sehr, sehr schnell weg. Auf der anderen Seite, wenn man 1,5 Stunden hinten ist, dann denkt man sich, das ist so unglaublich weit, da komme ich nie hin, da kann sie eine Stunde hinlegen und ich muss eine Stunde Vollgas fahren und dann hat er immer noch eine halbe Stunde Vorsprung. Das schaffe ich nie dahin. Also, das kann man beim Dotwatchen nicht wirklich nachvollziehen, wie sich das anfühlt, im Rennen richtig.
Ganz genau, ganz genau. Und ich habe mir dann trotzdem gedacht, hey, das Rennen dauert noch lang. Wenn ich jetzt wirklich zurückfalle, ist es kein großes Drama. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich nochmal mich für 10 Minuten hinlege. Und es war dann am Straßenrand, es hat ausgeschaut wie so ein kleines Dorf von Berghütten. Vielleicht war es sowas für Ausflügler, für Touristen. Es waren ein paar Hütten dort und davor waren überall so Holzbänke. Und es hat 5 Grad gehabt, es war windig. Ich habe gesagt, dort jetzt hinzulegen, ich will nicht die Rettungsdecke auspacken. Ich habe einfach meine zweite Jacke angezogen und mir war einfach richtig kalt. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich bin 10 Minuten dort gelegen und habe mich wieder erholen können. Aber es war zu kalt, um einzuschlafen. Und mir hat niemand überholt. Also entweder hat hinter mir jemand exakt die gleiche Pause gemacht oder ich habe da einfach mich getäuscht und es war kein Radlfahrer hinter mir. Und ja, dann bin ich nach 10 Minuten eben aufgestanden und gleich wieder weitergefahren. Und dann war ich wirklich wieder fit, bin richtig gut reingekommen, habe mich wieder kräftig gefühlt und einen guten Druck am Pedal gehabt. Und bin da bergauf gefahren Richtung Checkpoint 4, bis das Handy dann geläutet hat. Und ich habe mir gedacht, komisch, es ist 6 in der Früh. In Spanien ist es derzeit noch stockfinster. Oder war es so 6:30? Auf jeden Fall, es hat gerade angefangen, erst ein bisschen hell zu werden. Und dann leitet das Telefon und dann war es halt die Rennleitung.
Und bevor wir jetzt dazu kommen, vielleicht ein kleiner Cliffhanger, noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, mit dem Rücklicht sehen. Das war jetzt ganz eindrücklich beim Film von Fritz Meinecke über das Atlas Mountain Race. Da fährt er so einen Berg hoch und weil es in der Nacht da im Atlas überhaupt keine Lichtverschmutzung gibt, sich ist halt wirklich stockfinster und dann sieht man Radlichter, es sind tatsächlich Radlichter, aber die sind teilweise über eine Stunde oder zwei Stunden entfernt und das macht halt dann trotzdem Druck. Und so war es bei mir letztes Jahr beim TCAA auf dem Tourmalet rauf in der Nacht. Da waren, ich habe Radlichter gesehen und die sind natürlich nicht näher gekommen, weil die waren gleich langsam unterwegs wie ich. Und es war fast 1,5 Stunden am Checkpoint, was dieses Radlicht hinter mir war. Aber man sieht's halt und durch die Serpentinen schaut es dann noch viel näher aus. Aber ja, es ist total arg, was das wieder macht im Kopf.
Ja, ja. Und dann kommt eben noch dazu, wenn du bergauf fährst, dementsprechend langsam bist, dass einfach jeder dort langsam ist. Und man schätzt einfach, dass das dann komplett falsch ein, die Distanzen. Wobei, ich glaube, bei mir war es wirklich Einbildung, weil es war jetzt nicht so Serpentinenauffahrt, wo man ewig weit nach unten gesehen hat oder nach oben, sondern es war ein Tal, ein Graben. Und ich glaube, ich habe mir das wirklich eingebildet oder es war ein anderes Fahrzeug, keine Ahnung. Ja, und dann ruft die Rennleitung an und sagt ganz hektisch, ich habe es erst gar nicht glauben können, es ist ein Schneesturm oben am Gipfel. Und ja, es muss so gewesen sein, weil sie waren vor Ort, sie haben oben gewartet quasi und sie haben dann ganz schnell entschlossen gesagt, hey, es zieht zu, es fängt zu schneien an, es ist eiskalt und stürmisch, wir können dort nicht hinfahren. Und er hat mir dann gesagt, er hat meine Position am Tracker gesehen, ich soll nach links die nächste Straße abfahren und die Checkpoint-Koordinaten quasi kommen jetzt per WhatsApp, weil natürlich das Schild oben am Checkpoint nicht so schnell jetzt abmontiert werden könnte, weil der Checkpoint ist dann ein Stück weiter nach unten versetzt worden, für alle, die hinter mir waren. Aber der Stefan, der Robert und ich waren schon zu weit oben, dass wir quasi die Koordinaten per WhatsApp gekriegt haben.
Okay, also
ich glaube, das haben alle per WhatsApp gekriegt, aber der Checkpoint war quasi schon, er ist unten am Fuß des Berges dann installiert worden, virtuell zumindest. Und ich glaube, alle haben die neuen Koordinaten per WhatsApp gekriegt vom Checkpoint 4. Ob dort dann das Schild gestanden ist mit den Koordinaten von Checkpoint 5, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben auch die Koordinaten von Checkpoint 5 bereits mit WhatsApp gekriegt. Und ja, dann hat es geheißen von der Rennleitung, bitte fahrt diese Straße nach unten, das ist die nächstgelegene Abfahrt. Und dann bitte planen zum nächsten Checkpoint.
Wie viel unter dir, also wie viel Höhenmeter hast du quasi hergeschenkt, weil der Checkpoint dann unter dir, war es nicht dort an der Stelle, wo du umgedreht hast, dort war der neue Checkpoint nicht, sondern deutlich unter dir?
Deutlich weiter unten. Eigentlich war der Checkpoint fast auf 2000, ich war auf 1700 oben und ich glaube 1900 und ein bisschen was war dann der Checkpoint. Also mir haben noch ein bisschen über 200 Höhenmeter nur mehr gefehlt. Im Nachhinein ist mir gesagt worden, ich hätte eine Schotterstraße vor mir gehabt. Weil zum Beispiel der Jakob und der Manuel, die beiden, die dann die Pairwertung gewonnen haben, die ja auch aus Graz kommen, die sind zum Checkpoint 4, zum vermeintlichen Checkpoint 4, über Süden, das ist eine große Schleife gefahren, einen Umweg nach Süden und dann quasi den Südanstieg auf den Berg, weil das war die Asphaltstraßen. Und ich habe das aber nicht gewusst. Ich bin die kürzere Variante gefahren von Norden. Das hätte dann oben in Schotterstraße gemündet. Und das habe ich mir, das ist das Gute an dem Ganzen, das habe ich mir dann der Sport, ohne es zu wissen.
Genau, und es haben die allermeisten, zumindest die schon beim Checkpoint davor durch waren und die Koordinaten schon gehabt haben, waren auf deiner Route unterwegs. Aber es hat eben die Ausreißer gegeben, die zwar aus der Pairwertung, die Heartlander-Jungs, die große Schleife angegangen sind nach Süden. Und es hat noch jemand versucht, andersrum um den Berg herumzufahren und dann von der, das müsste dann die Ostseite sein, den Berg anzufahren. Für die zwei war es halt dann einfach, also fürs Pair Und für den, der von der anderen Seite versucht hat, für den war es dann halt besonders bitter, weil die einen riesen Umweg in Kauf genommen haben, um sich die Schotterstraße zu sparen.
Ja, genau. Und alle anderen, die halt weiter hinten waren und nicht so weit Richtung Checkpoint 4 unterwegs waren, haben dann halt die Nachricht früh genug bekommen, die haben quasi keine leeren Kilometer oder Höhenmeter gemacht, aber das ist halt auch irgendwie Teil des Rennens und ich muss sagen, solange solche Nachteile und Anführungszeichen, im Prinzip ist es eine gute Sache, dass die Rennleitung reagiert und da geht es um Sicherheit, da geht es um Verantwortung, dass wir da nicht in ein extrem quasi gefährliches Wetter geschickt werden, von dem her alles gut und sie kontaktieren dich wirklich persönlich und vergewissern sich, hast du das wirklich auch mitbekommen und nicht vielleicht irgendwo am Handy nicht bemerkt. Das ist alles super. Und der Nachteil, der halt entsteht, dass man Kilometer oder Höhenmeter umsonst gemacht hat und andere sparen sich das, das betrifft immer nur die Besten, die was am weitesten vorn sind. Und ich muss sagen, wenn es die Schnellsten erwischt, dass ein paar Kilometer mehr fahren müssen, ist das okay. Wenn es weiter hinten wen erwischt, der eh schon vielleicht mehr am Kämpfen ist, und er muss noch mehr Umweg fahren, dann wäre es ein bisschen bitterer.
Dir ist das auch schon beim Race Around Austria passiert, wo du der Einzige warst, der über den Großglockner gefahren ist und hinter dir haben sie den Großglockner gesperrt.
Ja, wobei, wenn die Route halt fix ist, dann ist es relativ einfach mit Zeitgutschriften oder Penalties oder dass man die Zeit danach einfach anpasst. In dem Fall ist es halt kaum möglich. Wie willst du fair eine Lösung finden, dass jetzt jemand, der einen Umweg gefahren ist, dafür Zeitgutschrift kriegt? Wenn es halt keine fixe Route gibt, hättest du, weil das haben uns die Veranstalter nachher auch gefragt, ob wir Ideen haben, wie in Zukunft sowas fair abgehandelt werden könnte.
Puh. Ganz schwierig, da faire Lösung zu finden. Ich wüsste jetzt auch nichts.
Nein. Es hat dann im Endeffekt auch keine Gutschriften gegeben und es waren alle damit einverstanden.
Ja, also im Endeffekt hat es jetzt, glaube ich, das Ergebnis auch nicht so arg über den Haufen geworfen, oder? Also es ist dadurch jetzt nicht zu Riesenumwälzungen gekommen, sondern wenn man sich das Ergebnis vom Checkpoint davor anschaut und dann im Ziel, dann entspricht das, glaube ich, schon ungefähr dem Leistungsvermögen. Und ich glaube, dadurch ist jetzt nicht viel durcheinander gekommen. Das war nur ganz witzig, weil als der Manuel in sein Pair da diese große Südschleife angegangen sind, habe ich ihm ein WhatsApp geschrieben und gesagt, voll geile Routenwahl, Weltklasse, weiter so, er ist voll geil unterwegs. Und er hat geschrieben, ja, werden wir noch sehen, weil er hat natürlich gezweifelt, weil es die einzigen waren, die das so gemacht haben. Und kurz danach ist die Nachricht gekommen, von dir, Checkpoint gesperrt wegen Schnee. Deswegen halte ich mich jetzt zurück mit so Prognosen und aufmunternden WhatsApps.
Ah ja, ich glaube, es war für alle ein bisschen eine wilde Umstellung, weil du musst dann doch die Situation akzeptieren, schnell umdrehen und dann irgendwo in der Abfahrt überlegen, wie geht's jetzt weiter. Und ich habe dann halt schnell die Route wieder geplant zu Checkpoint 5 und habe dann wieder was als Update durchgeschickt. Und da haben wir jetzt wieder das Video, das ich kurz abspiele.
Boah, die Nacht war richtig zach. Es ist immer kälter geworden. Wir waren viel in Berg unterwegs. Und jetzt in der Früh hätten wir sollen auf Checkpoint 4. Der ist auf 1800 oder 1900 Meter gewesen. Und wie auf 1700 Höhenmeter war, ruft die Rennleitung an. Sofort umdrehen bitte. Oben hat Schneeschuh angefangen. Und jetzt war es bis dorthin schon 0 Grad. Ich bin fast nach vorne, weil jetzt immer noch meine Daunenjacken an. Ich habe eh nicht viel mit, aber alles, was ich mit habe, habe ich anzogen. Daunenjacken, Beinlinge, Überschuhe, lange Handschuhe. Und ja, zweimal bin ich kurz stehen geblieben für einen
10 Minuten kurze Pause wegen Müdigkeit. Aber sonst bin ich eigentlich recht solide durchgefahren. Nur weiß ich nicht, jetzt durch die Sperre vom Checkpoint sind natürlich die Leute, die noch nicht aufgefahren sind oder im Berg erst heuer da oben waren, die haben früher umgedreht, die sind jetzt natürlich vorne. Und umso weiter du oben warst, umso mehr Umweg hast du jetzt halt um gemacht. Keine Ahnung, wie das dann geregelt wird. Aber egal, ich fahre jetzt einmal weiter, jetzt wird es hell. Jetzt hat es schon lauschige 2 Grad, also perfektes Wetter.
Wir nehmen eine Stunde Podcast auf und sorgen im Endeffekt genauso viel wie du in einer 2-Minuten-Sprachnachricht. Vielleicht sollte man das Format überdenken.
Ja, aber wir können das jetzt ein bisschen abkürzen, weil bald danach geht's richtig gut dahin, es wird wärmer. Und dann habe ich eigentlich einmal die Situation so angeschaut, habe mir die Zwischenstände angeschaut, habe geschaut, GPS-Tracking, Robert, Stefan, wo sind die? Der Stefan war dann schon irgendwie nicht mehr auf der Landkarte. Ist dir das aufgefallen? Der hat dann irgendwann abgedreht, unter Anführungszeichen.
Habe ich gesehen, ja. Hab keine Infos dazu, was da genau passiert ist. Aber dann war nur mehr der Robert da. Die waren echt lang, extrem knapp beieinander, auch sehr nah bei dir. Also da war es wieder so eine Serpentinenstraße, da hat es auch im Tracking sehr nah ausgeschaut. Also die Entfernung der Punkte, die Strecke zwischen euch, die war dann schon noch gleich. Aber ja, und dann war er plötzlich weg. Also das war so meine Wahrnehmung vom Dotwatchen.
Ja, und er ist dann eigentlich aus dem Rennen ausgestiegen und ich habe ihm nachher nochmal geschrieben und gefragt, wie es ihm geht und ich hoffe sein Knie, weil er hat einmal schon ein Rennen aufgeben müssen wegen Knieschmerzen und er hat gesagt, na, es ist eigentlich bei ihm war es navigationstechnisch sehr frustrierend. Er hat schon ein bisschen Knieschmerzen auch bekommen, das war aber nicht der Hauptgrund, sondern er ist quasi bei dieser Umleitung, Checkpoint 4 wird geschlossen, dann hat er umgedreht, ist noch Teruel in diese größere Strott zurückgefahren. Und erst dort hat er wieder Handyempfang gehabt, den hat er davor nicht gehabt. Und dann hat er gesehen, er ist jetzt eigentlich total ungünstig gefahren, ist jetzt nicht mehr im Rennen um die Spitzenplätze, ist ganz weit zurückgefallen, hat viel Kilometer eigentlich verloren und hat dann überlegt, hey, er fährt auch das Mittelgebirge Klassik, das ist recht bald. Und hat dann irgendwie entschieden, dass er aus dem Rennen aussteigt, weil er keine Chance mehr hat, noch vorzukommen und keine Knieschmerzen riskieren will, die vielleicht stärker werden. Und dann ist er irgendwie nach Valencia, glaube ich, gefahren oder in so eine größere Stadt. Ich glaube, es war Valencia, offensichtlich wegen Heimreise, Zug, Bahnhof, wie auch immer. Aber genau, der Stefan war dann nicht mehr im Rennen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht so genau gewusst, aber ich habe nur gesehen, er steht irgendwo und fährt nicht mehr. Aber der Robert war mal auf den Fersen.
Ja, die neuen Koordinaten, neuer Checkpoint.
Ja, ich kann nicht viel sagen, ich habe es eingegeben und bin hingefahren. genau.
Also nichts Besonderes, einfach Route abgefahren, Radl fahren, fertig, also nicht viel dahinter. Und dann wieder so ein Doppel-Checkpoint, oder?
Ja, genau. Aber ich habe jetzt nochmal eine, ich glaube, das ist eine Sprachnachricht oder ein kurzes Video zum Checkpoint 5. Das ist noch recht lustig, weil da geht es ums Duell mit dem Robert. Das möchte ich kurz abspielen.
Jetzt den perfekten Plan. Schau mal, 1500 Meter. Da jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden. Also, es geht gut momentan. Ich hole Vorsprung aus auf dem Aero-Bert. Das werde ich brauchen, weil habe ich auch schon erlebt, dass er in der zweiten Nacht eine Stunde Vorsprung von mir zugefahren ist damals rund um Bosnien. Also die zweite Nacht ist für mich super jetzt auch, ich habe jetzt solide vorne ohne Pause. Das heißt, eine Stunde Vorsprung oder eineinhalb wäre super. Und da ist es das Ziel. Ich gucke, wenn man sich jetzt sehen, wenn wir einfach normal fahren, dass ein bisschen zu meinem Gunsten die Schere aufgeht. Jo! Es sind schon über 600 Kilometer, also bald zwei Drittel. Geht halt zügig dahin.
Irgendwann hat es einen Moment gegeben, da war, vielleicht war es beim Tracking ein bisschen Ungenauigkeit oder hat einmal mein Tracker ein bisschen ausgesetzt, aber da hat es so ausgeschaut, als wäre der Robert gleich auf mit mir. Also da war aber wirklich ganz, ganz knapp auf den Fersen, irgendwo zwischen Checkpoint 4 und 5 und da habe ich dann so richtig gewusst, hey, Vorsprung ist weg, ich muss aber unbedingt 1 bis 2 Stunden Vorsprung haben, weil ich weiß, er ist in der zweiten Nacht der Bessere. Und da war ich dann so richtig, richtig motiviert, habe richtig guten Druck aufs Pedal gebracht, habe mich super verpflegt, meine Proviantreserven, die ich am Rad gehabt habe, super genutzt, habe kaum Stehzeiten gehabt und habe gemerkt, hey, ich kann wieder ein bisschen Vorsprung herstellen. Das hat mich sehr motiviert.
Weil das Tracking wieder akkurater war. Oder weil du, wo sich das so geschlossen hat, ist dein Tracker einfach stehen geblieben oder was war das Problem?
Keine Ahnung. Ich weiß es jetzt im Nachhinein nicht mehr, aber in dem Moment habe ich gewusst, der Robert ist ganz knapp hinter mir, ich muss Gas geben. Ob das jetzt ein Tracking-Fehler war, ob das wirklich so war, kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr reproduzieren und ist eigentlich egal, aber es hat mich angespornt. Und ich habe
beim Checkpoint ist ja der Vorsprung mehr oder weniger gleich geblieben. Da ist er also nicht näher gekommen im Vergleich zum Checkpoint davor. Der Abstand war ja ungefähr gleich.
Ja, genau, dazwischen waren wir quasi gleich auf, laut Tracker.
Und genau, und das ist jetzt die Frage, ob das ein Tracking-Fehler war oder ob er zugefahren ist und du hast dann wieder ein Loch aufgefahren.
Ja, genau. Irgendwas, auf jeden Fall habe ich gewusst, ich muss Gas geben und ich habe Gas gegeben. Und es war dann wieder so eine wunderschöne Gegend, teilweise so Berge, wo wirklich oben eine so antike historische Altstadt war mit einer Stadtmauer, mit so einer Burg rundherum. Also ganz wunderbare Gegenden, aber immer wieder sehr hoch. Wir haben es jetzt auch gerade nochmal gesehen, es waren zwischendrin wieder so 1500 Meter Höhe, ohne dass das jetzt ein Pass war. Das waren halt einfach so die permanenten Auf und Abs quasi. Und Checkpoint 5 war dann auch in so einer, man ist so an längeren Anstieg gefahren und oben auf der, unter Anführungszeichen, Passhöhe, am Berg oben, am Hügel oben, ist man noch links abgebogen, 1 Kilometer. Und es war so eine wunderschöne Altstadt am Berg oben mit einer riesengroßen Burgmauer rundherum. Und da war irgendwo an der Mauer draußen, da war so eine große Kirche und dort war der Checkpoint. Dort hat die Rennleitung, eine Fotografin war dort, die haben gewartet. Da war das Schild mit Checkpoint 6A, 6B, mit den Koordinaten. Und da habe ich ganz, ganz schnell gehandelt, habe mich kurz hingesetzt, 3 Minuten die Route geplant und bin weitergefahren, weil ich habe gesehen, ich muss umdrehen, muss ein paar Kilometer wieder den Berg abfahren, bevor es dann wieder weitergeht nach Osten. Und ich wollte vermeiden, dass ich dort den Robert triff. Ich habe mir gedacht, wenn er mich nicht sieht, ist es besser, als wenn er mich jetzt sieht. Und wenn ich vielleicht nur 20 Minuten vorne bin oder 30, dann würde er mich sehen. Und wenn ich jetzt keine Zeit verliere, dann komme ich, ohne von ihm gesehen zu werden, vielleicht wieder davon. Und dann ist es passiert.
Dann ist es passiert, ja. Also es war dann wirklich, also beim Tracking extrem überraschend, wohin der Robert dann gefahren ist, oder? Also hast du das dann aus deiner Perspektive auch verfolgt oder war das jetzt einfach nur für die Dot-Watcher, die sich dann da irgendwie nicht auf den Kopf gegriffen haben? Wir haben ja den nächsten Checkpoint nicht gesehen, der war nicht eingeblendet, aber er ist halt wo in die komplett andere Richtung gefahren als du.
Ich hab mir das nicht so genau angeschaut, ich wollte nur nach einer Stunde oder so wieder mal schauen, ist er knapp hinter mir, ist mein Vorsprung größer geworden und dann sehe ich, er fährt da ganz weit nach Süden. und nicht so wie ich nach Osten. Also es war natürlich jetzt schon wieder Richtung Finish die ganze Strecke. Das war dann auch das, wo ich gesehen habe, hey, der Johannes kommt immer näher, der ist mittlerweile schon vor dem Robert. Die Elodie ist unglaublich stark, da habe ich schon gewusst, ich muss vielleicht gar nicht mehr auf den Robert schauen, aber sondern eher auf die anderen. Aber ich habe mir dann gedacht, wir haben jetzt Checkpoint 6a und 6b. Ich habe 6b noch nicht geplant. Ich habe zuerst 6a und wollte danach weiter planen. Vielleicht hat der Robert den genialen Einfall, die super Strategie und fährt zuerst 6b und danach 6a. Aber das ist ja eigentlich nicht erlaubt, weil du musst der Reihenfolge nach opfern. Aber dann war ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht habe ich gedacht, hat er da die geniale Idee und hat jetzt mit der super Strategie mich quasi ja überlistet oder wird mich überholen. Ich habe überhaupt nicht gewusst. Und dann irgendwann habe ich gesehen, er dreht um und fährt wieder retour. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr gewusst, was los ist.
Ja, also er ist ja 80 Kilometer gefahren ungefähr. Und dann hat er plötzlich umgedreht. Also es war total erstaunlich, also aus Dot-Watcher-Perspektive. Und vielleicht klären wir gleich jetzt auf, was passiert ist. Wir haben dann im Nachhinein von ihm erfahren, er hat dir eine Nachricht geschrieben und er hat es dir dann auch im Ziel erzählt, was ihm passiert ist.
Werbung. Es gibt beim Radlfahren manchmal Situationen, wo man einfach das Handy braucht. Ich habe es jetzt zum Beispiel beim Unknown Race regelmäßig braucht, aber auch sonst. Es kann sein, dass man auf Google Maps was nachschauen muss, oder es sonst zum Navigieren braucht. Und dann ist natürlich auch praktisch, wenn du das Handy irgendwo hast, wo du es einerseits sichtbar hast, aber auch gut befestigt.
Ja, nicht nur im Renneinsatz, sondern auch im Alltag am Computer ist es ganz praktisch, wenn man das Handy nicht in der Hosentasche hat, sondern vorne am Cockpit irgendwo montiert.
Ja, und welche Probleme gibt es da immer wieder? Dass es entweder nicht gut haltet, dass es irgendwo am Lenker anstoßt, dass es irgendwann runterfällt oder dass es einfach komplett unpraktisch ist.
Genau da kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel, weil die Fest-Handyhalterungen, die haben dieses Problem eigentlich super gelöst. Das ist ja ein Doppelverschluss, der einerseits magnetisch ist und andererseits auch noch zusätzlich eine mechanische Verriegelung hat.
Ja, und bei Fest merkt man einfach, dass das wirklich von Radlfahrern für Radlfahrer gedacht ist. Es Ziel ist nämlich auch gleichzeitig was Gutes zu bewirken. Wer mit dem Radl unterwegs ist, tut natürlich was für sich selbst, für seine Gesundheit, entlastet die Umwelt und unterstützt auch das Fest-Spendenprogramm.
Was ich noch einfach nur dazu sagen möchte, es gibt für die Handyhüllen, für den Adapter, gibt es eine eigene Handyhülle mit echtem Schiefer. Und die finde ich unglaublich geil. Das ist auch die, die ich in meinem Testpaket drinnen gehabt habe. Die schaut unglaublich cool aus, unglaublich hochwertig und erfüllt trotzdem ihren Zweck.
Ja, und wir kennen Fest ja. Es ist ein deutsches Startup. Sie waren bei 2 Minuten 2 Millionen. Ich finde es extrem cool, dass sie alles in Deutschland produzieren und fertigen. Und es werden alle Produkte wirklich aus recyceltem Kunststoff hergestellt, also wirklich nachhaltig.
Unter www.fest.com/sitzfleisch kannst du mit deiner Bestellung jetzt sparen mit dem Code SITZ10.
Ja, und es ist jetzt vielleicht gut, wenn wir es mal buchstabieren. Ihr findet natürlich den Link in den Shownotes, aber man schreibt es mit Friedrich, Emil, Siegfried, Cäsar, Heinrich und Dora.
So wie Fest, nur halt Fest.
Weil es einfach so fest haltet.
Ganz genau.
Werbung Ende.
Ja, und er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt und die hören wir uns jetzt an.
Hallo Straps, hier meine Sprachnachricht zum Unknown Race. Also ich bin relativ kurzfristig auf die Idee gekommen zu fahren und wollte bei meinem dritten Start unbedingt finishen, egal was passiert, weil ich ja zweimal aufgegeben habe. Und am Anfang bin ich ja erstmal mit dir auf den ersten hohen Berg hochgefahren. Hab dich dann ziehen lassen, weil das Tempo mir ein bisschen zu schnell war. Bin mein eigenes Tempo gefahren. Bin durch den ersten Tag ganz gut durchgekommen. Die erste Nacht auch. War natürlich kalt und sehr windig. Das haben wir ja alle gemerkt. Und dann zum Beginn vom zweiten Tag wurde ja der vierte Checkpoint, der auf 2000 Meter hätte sein sollen, nach unten verlegt. Wir waren alle drei, also die ersten drei, Stefan Fettes, du und ich, schon im Anstieg, mussten dann umdrehen. und haben die Koordinaten für den nächsten Checkpoint per WhatsApp-Nachricht bekommen. Also haben die nicht den Zettel gesehen, wo wir das abtippen konnten, sondern haben eine Nachricht bekommen vom Rennorganisator. Und ich habe dann bei WhatsApp, waren die beiden Koordinaten so blau hinterlegt, habe ich die einfach habe einfach drauf gedrückt, dann wurden die automatisch kopiert. Und ich habe es bei Google Maps eingefügt, habe dann den Ort gesehen, dass der irgendwie 140 Kilometer weit weg ist und habe gedacht, okay, passt, da fahre ich jetzt hin, weil ich habe meine ganze Navigation mit Google Maps gemacht und habe mir nichts weiter dabei gedacht und bin dann eben über Stunden dahin gefahren, den ganzen zweiten Tag. Und als ich dann irgendwann da war, also die vor dem Checkpoint, bin ich über einen Berg gefahren und dann hatte ich eine wunderschöne lange Abfahrt Richtung Meer. Unten raus dann wahnsinnig lange Geraden mit Rückenwind. Das war der schönste Teil des Rennens eigentlich, weil man konnte es einfach rollen lassen. Man ist mit 80 dahin gerollt mit Rückenwind, Vollgas. Das war sehr schön. Und dann bin ich irgendwann ins Olivengärten abgebogen und stand mitten im Nichts. Und da waren aber die Koordinaten für den Checkpoint. Und dann habe ich mich gewundert, was da los ist. Und habe gedacht, das kann irgendwie nicht stimmen. Und habe dann im Tracking auch gesehen, dass ich eine Stunde vorher schon am Checkpoint 5 war. Also ich war schon eingeloggt, dass ich ungefähr eine Stunde hinter dir am Checkpoint war. Was ich mir überhaupt nicht erklären konnte, weil ich war ja nicht da. Und dann habe ich eine Weile überlegt und geschaut und habe dann festgestellt, ich habe beim Kopieren der Koordinaten das Minus vergessen vor der zweiten Dezimalzahl. Und bin dadurch 40 Kilometer zu weit gefahren und bin zufällig am Checkpoint vorbeigefahren. Also die Route zum falschen Checkpoint hat mich zufällig am richtigen vorbeigeführt, so 200 Meter Luftlinie vielleicht, dass das Tracking ausgelöst hat und mich registriert hat. Aber ich war halt nicht da und hatte nicht die Koordinaten für den nächsten Checkpoint. Und dann habe ich mit dem Rennveranstalter kommuniziert, was ich jetzt machen soll. Und habe argumentiert, ich war ja schon da eigentlich, weil ich im Tracking eingeloggt war. Und das Ganze wäre nicht passiert, wenn ich die Koordinaten abgeschrieben hätte vom Schild, wie vorher auch. Da habe ich das auch richtig gemacht. Ah ja, und mein Fehler war ja das Minus. Also ich habe dieses Minus vergessen zu kopieren vor der Zahl. Und so ein kleines Minus kann doch verdammt viel ausmachen. Und dann, ja, dann habe ich irgendwann eingesehen, ich muss wieder 40 Kilometer mit Gegenwind den Berg hochfahren. Nochmal zum Checkpoint, um eben die Koordinaten zum nächsten zu erfahren. Und ich war zwar nah dran aufzugeben, aber ich hatte mir ja vorgenommen, ich fahre durch, egal was passiert. Also habe ich das dann gemacht, bin bei brutalem Gegenwind wieder hochgefahren und war 5 Stunden später wieder am Checkpoint, diesmal am richtigen. Weil ich hatte mir viel Zeit gelassen, war zwischendurch einkaufen und habe mich hingesetzt und was gegessen. Weil ich wusste, mein Rennen ist vorbei, also mit 80 Kilometer Umweg hat man ja keine Chance mehr. Und deswegen habe ich dann auch umgeschaltet in Touri-Modus quasi. Bin dann zum richtigen Checkpoint eben gefahren, habe mir die Koordinaten für den nächsten geholt und bin aber nur noch gefahren, bis es dunkel wurde. Habe mich dann in der Rettungsdecke in einem windgeschützten Bereich irgendwo eingerollt, habe die ganze Nacht, naja, mehr oder weniger geschlafen oder geruht zumindest, ungefähr 10 Stunden lang. Und bin dann am dritten Tag, sobald es hell wurde, eben weitergefahren und relativ locker ins Ziel gefahren, weil das Ergebnis war mir dann vollkommen egal. Es ging halt nur noch darum anzukommen, vor der Dunkelheit. Und das habe ich dann auch geschafft. Platzierung war dann irgendwas zwischen 20 und 30, das war mir völlig egal. Aber ich bin gut angekommen, konnte noch den Schlussparcours genießen, der ja sehr schön war. Ja, aber habe eben das Rennen vermasselt und so kann es eben passieren, wenn man das Minus vergisst. Also Leute, achtet drauf, wenn ihr irgendwann mal so Koordinaten habt, immer auf das Vorzeichen achten. Okay, viele Grüße an alle Hörer und ich bin hier noch in Barcelona und bleib noch ein paar Tage. Macht's gut, ciao.
Ja, also wirklich, wirklich bitter. Also vor allem auch das mit dem Einloggen, das sieht man ja beim Dotwatchen, dass er eingeloggt ist, aber dass er dort nicht die nächsten Koordinaten mitgenommen hat, also komplettes Drama vorne und hinten und halt auch so bitter, dass dieses Minus nicht, also gleich an einen Ort schickt, was total absurd ist, dass man gleich weiß, dass es ein Fehler ist, sondern dass das ein Ort ist, der so in der Nähe ist geografisch, dass man sich denkt, das könnte passen.
Ja,
also
ja.
Wirklich.
Hey, ich habe da jetzt nochmal kurz nachgeschaut und möchte es nochmal kurz erklären, weil ich das voll spannend finde. Kannst du dich noch an den Geografieunterricht erinnern, an den Greenwich-Meridian, an den Null-Meridian?
Soweit noch, geht's noch? Ich bin da ja, genau, auch schon gestanden und über den Meridian gehüpft hin und her.
Genau, und wir sind nämlich irgendwo beim Unknown Race, ich glaube, es war kurz nach dem Start, sind wir bei so einem, das, also es war in so ein Straßenschild, so ein Denkmal oder irgend sowas, so ein kleines Bauwerk, da ist vermerkt gewesen, wir fahren jetzt in diesem Moment über den Greenwich Meridian drüber. Das hat der Robert auch gesehen, er hat mir im Nachhinein gesagt, er hat das wahrgenommen, aber er hat nicht gewusst, um was es da geht. Und der Greenwich Meridian ist im Prinzip das Gegenstück zum Äquator. Das ist eine Nord-Süd-Linie und das ist für das Koordinatensystem quasi der Ausgangspunkt. Und der geht halt in Großbritannien durch Greenwich durch, deswegen heißt er so. Und der ist senkrecht darunter, geht er auch durch Ostspanien durch. Also wir sind da wirklich, der Start war ein bisschen östlich davon und alle Koordinaten östlich vom Greenwich-Meridian haben ein Plus. Und westlich haben wir das Minus. Und dadurch, wir so knapp an diesem Null-Meridian waren, war es wirklich so, wenn du das Minus vergisst, und das waren 20 Kilometer Luftlinie, der Checkpoint war 20 Kilometer westlich vom Null-Meridian, und der Robert hat das Minus vergessen, er war 20 Kilometer östlich vom Null-Meridian. Wenn dir das in USA passiert beim RAM und du vergisst das Minus oder das Plus, bist du auf der anderen Seite der Erde. Wenn dir das in Italien passiert und du vergisst es, bist mitten im Atlantik, das fällt auf. Aber in dem Fall ist es wirklich nicht aufgefallen, das war das große Pech. Und warum das passiert? Wenn du in WhatsApp eine Nummer anklickst, wird es wie eine Telefonnummer quasi technisch betrachtet und da wird aber das Minus nicht mitkopiert. Und ich habe das so gemacht, ich habe die ganze WhatsApp-Nachricht als Text kopiert in eine andere, also in so einen Notizzettel, auf eine Notiz-App quasi und habe dort den Text markiert und in Google Maps eingefügt oder das Minus mitgenommen. Und wenn du nur auf die Nummer klickst, wird es via Telefonnummer quasi gleich verlinkt zur Telefontastenanwahl und dann ist das Minus auf der Strecke geblieben.
Ja, was man alles bedenken muss. Fairerweise den Veranstaltern gegenüber muss man sagen, sie haben auch zusätzlich zu den Koordinaten steht auch der Ortsname dabei. Je nachdem, wie hektisch man ist, kann man dann, ich habe das letztes Jahr immer so gemacht, den Ortsnamen dann auch noch abgeglichen mit dem Punkt im, was man das Koordinatensystem ausspuckt. Ob es zumindest gleich hast, dann um auf Nummer sicher zu gehen.
Genau, das ist ja die Idee dahinter. Zum Absichern, aber es ist ja etwas, der im Rennen, du bist müde, es ist windig, du willst schnell und keine Zeit verlieren und dann und vergisst du
Koordinaten, zum Doppelchecken. Koordinaten abtippen ist ja halt da eine riesige Fehlerquelle, weil einen Zahlendreher hat man schnell drin und wenn das von der Rennleitung die offiziellen kummern in einem WhatsApp, ist es natürlich vermeintlich sicherer, das einfach rauszukopieren, bevor er irgend so lange Zahlen Kombination Optip und gar keinen Zahlendreher drin hat.
Ja, aber ich fühle mich sicherer, wenn ich es manuell eintippe, weil da schaue ich dann ein zweites Mal drauf. Aber beim Kopieren passieren oft wie bei der Rechtschreibkorrektur, bei der Autokorrektur, wenn du was tippst, passieren mehr Fehler, wie wenn du die Autokorrektur deaktivierst und einfach manuell eintippst. Ja, und genau, das heißt, der Robert war dann auch im Prinzip nicht mehr im Rennen, leider Gottes, oder unglücklicherweise. Und dann war ich Richtung 6a unterwegs, Checkpoint 6a war an einem Flussufer, das war so ein ganz kleiner Wasserfall, da war so ein Parkplatz mit so Touristen, Parkplatz, da waren ein paar Busse dort. Und es war aber eh irrelevant, weil ich bin ja dann weiter noch zu Checkpoint 6b, wunderschöne Gegend, du bist soeben dahin gefahren. Es ist Abend geworden, Sonnenuntergang, wunderschöner Ausblick auf dieses Bergmassiv und da habe ich müssen halt rundherum fahren. Ich habe quasi das Bergmassiv so halb umrunden müssen und auf der Südseite war dann der ganz hohe Berg. Das waren wieder so wie Checkpoint 4, also so über 1000 Höhenmeter Anstieg. Wir sind von Meereshöhe quasi weggefahren und der Checkpoint wäre dann oben gewesen auf 1400 Meter. Und es hat aber zwischen 6a und 6b keine Gravel
Straße gegeben wird. Es ist meistens so, zwischen A und B, wenn die Checkpoints aufgeteilt sind, gibt's entweder außen herum schöne Straße oder irgendeine kurze Schotterstrecke. Das habe ich da aber nicht gesehen. Und ich glaube, es hat ja sonst niemand gesagt, er hätte eine Gravelstrecke entdeckt. Es werden wahrscheinlich alle außen herum gefahren. Allerdings war es ja dann so, dass unten der Wind so brutal war, ist im Anstieg. Also wirklich, ich mit meinen 80 Kilo habe dort nicht am Radl sitzen können. Mir hat es vom Rad geschmissen. Ich bin wirklich so breitbeinig dort gestanden auf der Straße, habe mich gebückt, weil der Wind so brutal war. Es hat mich stehend fast umgeschmissen. Ich habe irgendwie so mit dem rechten Oberschenkel noch das Radl eingezwickt, mit dem linken die Balance gehalten. Ich hätte keinen Schritt vorwärts, rückwärts gehen können. Ich hätte das Rad nicht angreifen können. Mir hätte es einfach die Geröllhalte nach unten geblasen, weil der Wind so brutal war. Und dann hast du Serpentinen. Du fährst in der Kurve direkt gegen den Wind. Dann kriegst du die Windwatsche von rechts. Und bei der nächsten Serpentine kriegst du die Luftwatsche von links. Und es war echt unfahrbar. Und dann habe ich der Rennleitung ein Video geschickt und gesagt, dass ich mir wirklich Sorgen mache und dass es halt echt gefährlich ist. Und vor allem auch vielleicht die Nachfolgenden, die weniger kräftig sind und leichter als ich und noch halt windanfälliger sind. Und dann hat die Rennleitung gesagt, ja, umdrehen bitte und Checkpoint wird aus der Wertung genommen und direkt zum Finishparcours.
Wie weit, also wie viel haben Sie die Hinteren dann dadurch gespart?
Also, das kann man sich besser anschauen, weil wenn ich jetzt da einfach bei Follow My Challenge mir die Distanzen anschaue, die wir alle quasi absolviert haben, sind es circa 60 Kilometer, 60 bis 70 Kilometer. Platz 2, Elodie Robert, hat 60 Kilometer weniger als ich und der Johannes Keller auf Platz 3 hat 70 Kilometer weniger wie ich. So ungefähr in der Größenordnung spült sie das ab. Und ich habe dann ja immer gedacht, dass ich der Einzige war, der zum Checkpoint 6b den Berg noch angefahren ist und alle anderen gleich direkt dann zum Finisher-Parcours, weil da halt relativ großer Abstand schon war hinter mir. Aber das stimmt nicht ganz, nämlich auf Platz 10, der Cher Hoogland aus Niederlande, der hat auch die Info nicht ganz rechtzeitig irgendwie wahrgenommen und war auch schon unterwegs auf meinen Fersen quasi Richtung Checkpoint Monte Caro war das. Also wir waren zu zweit, die quasi zu dem Berg hin und ein Stückchen nach oben gefahren sind.
Dann Finish-Parcours, den kanntest von den Tagen davor, den bist du schon mal abgefahren. Keine Überraschungen da?
Doch, schon überraschend. Ich bin nämlich, der war recht lange, der war 90 Kilometer lang. Das heißt, wenn du den trainieren möchtest, hast du 180 Kilometer Runde. Und es war kurz vorm Rennen ein bisschen zu lang. Das heißt, ich habe nur den letzten Teil vom Finish-Parcours gekannt. Und nachdem ich von Süden her gekommen bin und alle anderen dann von Norden her gekommen sind, habe ich da eine ganz einzigartige Route gehabt. Ich bin so, das war auch wieder so autobahnähnlich, große Straßen, da im Süden gefahren, an der Küste sehr flach und dann zum Finish-Parcours. Und der Finish-Parcours alleine hat knapp 90 Kilometer und fast 2000 Höhenmeter. Und das sagt schon aus, dass es sehr, sehr viel zum Klettern ist, dass sehr langsam unterwegs ist. Und es waren dann auch am Anfang relativ kleine Straßen, ein bisschen schlechtere Straßen, ein paar Schlaglöcher, ein bisschen Kies teilweise auf dem Asphalt. Also auch so, dass man bergab relativ vorsichtig fahren muss. Ja, da war es dann nicht wieder finster, das war die zweite Nacht. Ich habe dann auch nochmal zwei kurze Powernaps gemacht, die mir einfach wieder gedacht, hey, auf Nummer sicher, zweimal je 10 Minuten einfach nur in die Wiese legen. Ich habe mir die Regenjacke hingelegt, dass ich mir keine Dornen oder so irgendwie eintrete und habe mir einfach auf die weiche Wiese gelegt. Es war ganz unkompliziert, es war trocken, es hat keinen Tau oder keine Feuchtigkeit gegeben und ja, 10 Minuten kurz die Augen zu und dann weiter. Und dann habe ich halt den Finish-Parcours, der sich wirklich gezogen hat. Und die Schönheit habe ich nicht wirklich mitbekommen, weil es halt dunkel war. Dann ja irgendwie relativ solide zum Finish hin geschafft.
Mm, So. Wir sind ja kein Interview-Podcast, deswegen spare ich mir die absolute Lieblingsfrage, die Sportreporter immer stellen. Wie haben Sie sich dann gefühlt im Ziel? Aber wir haben ja da eigentlich die direkte, ungefilterte Antwort, weil du hast dann ein Spiel aufgenommen.
Ja, du hättest nur die Frage stellen können, haben Sie es jetzt schon realisiert? aber ja.
Nein, ich schaue von Spiel zu Spiel.
Ja, genau. Hör mal kurz rein.
Soda, ich sag's, wie es ist. Folgendes. Eigentlich ist das Rennen ja eine Bergankunft, weil so 22 Kilometer vom Ziel wird die Zeit genommen. Das ist der letzte Anstieg, damit man dann nicht bergab und in die Altstadt rein ist, die noch ein Match liefert, haben die Veranstalter gesagt. Und jetzt ziehe ich diesen Anstieg und 2,5 Kilometer bin ich oben beim Timing, quasi bei der Bergankunft. Und dann winge ich uns den Schaß und dann rulle ich runter. Bin gespannt, ob jemand da ist oder ob ich allein am Hauptplatz stehen reiß. Reus. Mal schauen. Aber ja, geiler Scheiß, ne? Bin sehr glücklich, dass das so gut gegangen ist. Aber ein bisschen muss ich noch beißen. Eine Stunde, dann habe ich es geschafft.
Und dein Spiel dauert 90 Minuten.
Richtig.
Ja, also ich glaube, wenn man es nicht selber erlebt hat, ist es so schwer zu verstehen, begreifen, glaubhaft zu machen, dass man da nicht total euphorisch ist und total sich freut und so irgendwas von einem abfällt, sondern dass man das dann eher so geschäftsmäßig und den Berg noch und dann eine Stunde ins Ziel fahren und dann am Hauptplatz 4 in der Früh, hoffentlich kriege ich irgendwo was zum Essen, hoffentlich kann ich in mein Hotel einchecken, dass man da schon so weiterdenkt, mehrere Schritte.
Ja, das war dann halt schon so, dass ich unterwegs, also in dem Moment war mir klar, wenn ich jetzt sturzfrei ins Ziel komme, dann ist es der erste Platz und ich war da wirklich dankbar und froh und glücklich, aber man ist halt nicht euphorisch, weil es ist halt ein Prozess über Tage, dass du dir das erarbeitest. Das ist nicht so ein 100-Meter-Sprint, wo du bis zur Ziellinie nicht weißt, was passiert oder ob es ausgeht oder nicht oder wo das ein Herzschlag-Finish ist, sondern die letzten Stunden waren nicht wirklich zäh. Gegenwind, Umweg, Müdigkeit und trotzdem gut durchkommen, aber es ist nicht ein überraschendes Ergebnis, wenn du dann auf einmal ganz knapp gewinnst, sondern ich habe da nicht viele Stunden Vorsprung gehabt. Und ja, es war natürlich wunderschön. Alexander hat oben gewartet, er hat leider das Rennen zwar gestartet, aber nicht fertig fahren können. Es war dann, ich glaube, 5 in der Früh, zwischen 4 und 5 war er dort oben, quasi bei der Bergankunft und dann die neutralisierte Abfahrt, ist Alexander ein Stückchen mit mir gefahren oder hinter mir und hat mir jetzt alles Gute gewünscht und im Ziel hat dann der Jan Willen gewartet und die Doma, die beiden. In Jan Willen kennst du aus dem letzten Jahr Veranstalter, einer von den 3 oder 4. Und ja, das war dann doch eine sehr, sehr schöne Zielankunft, das war wirklich cool. Sehr lauschig. Wir sind da zu dritt gestanden in der Nacht in Reus. Sehr idyllisch. Und dann haben sie meine Befürchtungen nicht bewahrheitet. Ich bin dann noch den 15% Anstieg zu meinem Apartment hinaufgekommen. Das waren noch 5 Kilometer. Am nächsten Tag, wo ich dann eigentlich nur was einkaufen wollte zum Essen, habe ich es fast nicht geschafft. Dann bist du ausgekühlt, die Knie sind ein bisschen steif und es ist alles sehr unangenehm. Da war es brutal, aber so direkt nach dem Rennen habe ich das noch recht solide auch noch bis ins Apartment geschafft. Allerdings nichts zum Essen gehabt. Ich habe jetzt eingekauft, gell? Was die vor dem Rennen kaufst du ein? Ein bisschen Süßigkeiten, ein bisschen ein Muffin und ein Donut und ein bisschen Brot, das war dann schon trocken, und Nudeln und Spaghetti-Soße, Tomatensoße, aber nichts, was du nach dem Rennen essen willst. Ich habe dann einfach nur ein Paprika gegessen, einen rohen, und das Glas ausgetrunken mit der Tomatensauce. Ich wollte halt nichts Süßes mehr, habe einfach nichts Süßes mehr kennen. Es war ekelhaft.
Ja, ich habe mich unglaublich gefreut über die Gurken im Tee. Ah, die Gurken. Ja,
Oliven. Die Oliven, ja. Die Gurken hat der Justinas bekommen.
Ja, genau.
Es ist eine sehr, sehr lange Episode geworden.
Lass uns bleiben. Wir hätten jetzt eigentlich noch... Nein, das besprechen wir ein andermal, würde ich sagen. Die nächste Episode, das wird die vom Rosi gewünschte Wintertrainingsepisode. Das streuen wir jetzt ein. Nein, ich würde sagen, wir hören uns einfach in einer Woche.
Willst du noch ganz kurz 2 Minuten Kilometer und Höhenmeter und das Endergebnis? Schaffst du das noch oder machen wir das nächste Mal? Ich würde sagen, machen wir es noch ganz kurz.
Machen wir es noch ganz kurz. Die Analyse.
Minimal. Also ich habe nur umgerechnet. Ich bin gefahren 946 Kilometer. 16.600 Höhenmeter. Das sind umgerechnet 30,2 Pläsch.
Jetzt gar nicht so viel.
Ja, 30,2 Pläsch Höhenmeter. Und lustig ist, ich habe 43 Stunden und 40 Minuten war meine Aktivität vom Start bis zum Ziel. Also jetzt nicht die offizielle Zeit bei der Bergankunft, sondern ich bin 43 Stunden und 40 Minuten unterwegs gewesen. Und jetzt haben wir wieder die interessante Zahl. Bewegungszeit laut Strava waren 40 Stunden 48 und auf Garmin waren es 39 Stunden 25. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unterschiedliche Auswertungen, unterschiedliche Zahlen, aber ich bin 2 Stunden 50 laut Strava, habe mich nicht bewegt. Insgesamt. In 2 Tagen.
Es ist schon recht effizient und da merkt man auch den Unterschied zwischen einem vermeintlich kurzen Rennen und dem TCR, da wäre das dann ein guter Tagesschnitt, wenn man so wenig Stehzeit hat. Aber
ja, ganz
man,
genau.
Man wird halt langsamer, man braucht viel mehr, man braucht mehr Schlaf, dadurch steht man mehr. Man muss viel mehr einkaufen, man kann sich nicht mit dem versorgen, was man am Start dabei hat. Und ja, ist schon spannend, was, also die Zahlen von einem 1000-Kilometer-Rennen im Vergleich zum 5000-Kilometer-Rennen, das ist ganz was anderes. Also das kann man nicht einfach hochrechnen. Also TCR ist jetzt nicht 5-mal das, sondern eine ganz andere Kategorie eigentlich.
Absolut, ja. Die 1000 Kilometer, kann man sagen, fährt man durch, unter Anführungszeichen. Das ist beim Transcontinental und Ähnlichem ganz, ganz anders. Die Elodie war die schnellste Frau. Das haben wir eh schon besprochen. Ada Haas war wieder knapp hinter ihr. Nicht ganz so knapp wie letztes Jahr, aber es war wieder eine Wahnsinnsleistung. Und bei den Herren war dann der Johannes Keller hinter mir auf Platz 2 und der Paul Niehoff war Dritter. Der Sascha Pseiner aus Graz, den wir auch schon kennen, der ist dann leider im Nachhinein nochmal aus der Wertung genommen worden. Der ist auch bei Checkpoint 6A nicht genau dort gewesen, ist ein bisschen dran vorbeigefahren. Das ist ein bisschen im Nachhinein so entschieden worden. Und ich möchte nur mal sagen, ganz großen Glückwunsch an den Manuel Feldbaumer und den Jakob Wagenhofer. Die haben die Pairs-Wertung gewonnen. Und beide aus Graz, beide vom Team Heartland. Und ich habe dann noch ganz kurz mir vorgenommen, das zu würdigen, weil die zwei haben sich das echt wirklich auch hart erkämpft. Der Manuel hat nämlich voriges Jahr 2-mal Did Not Finish gehabt. Beim Unknown Race hat er Pech gehabt mit Ausrüstung und viel Defekte. Und beim Transcontinental hat er Knieschmerzen gehabt und hat in Frankreich aussteigen müssen. hat aber Seven Serpents schon gefinisht im Jahr davor, das Unknown Race im Jahr davor und das Three Peaks. Er hat nur letztes Jahr echt ein schlechtes Jahr gehabt. Und heuer ist er dann wieder beim Transcontinental dabei, wo wir uns wieder sehen werden, wo ich ihm alles Gute wünsche.
Und der ich Jakob, möchte nur ganz kurz sagen, ich freue mich besonders für den Manuel, weil eben seit den Seven Serpents, wo wir gemeinsam bis kurz vor Triest gefahren sind und er dann noch eine kurze Schlafpause gemacht hat, und haben sie unsere Wege immer wieder gekreuzt beim Three Peaks, beim Transcontinental. Und ja, da freue ich mich besonders, dass er jetzt wieder ein Finish stehen hat. Und ja, er dürfte die Knieprobleme sehr, sehr gut in den Griff gekriegt haben und ich bin sehr gespannt. No pressure, gell? Aber ich bin sehr gespannt beim CCR, was er da abliefern wird.
Danke, Mani, nochmal, dass du mir die Powerbank geborgt hast, die ich dann nicht einmal mitgenommen habe, weil ich so undankbar bin. ja, und der Jakob ist 23 Jahre, das war sein erstes Ultra Race, das Unknown Race heuer. Und was er aber schon gemacht letztes Jahr, das war Wahnsinn, ja, den Triple Everesting gemacht, und zwar den Weltrekord damals im Juni.
Und weißt wo?
Ich weiß es, ja.
Ja, das sag's auch. Es gibt nur einen Berg, auf dem man sowas machen kann.
Natürlich den Plesch, und er ist wesentlich öfter gefahren als ich jetzt da. Nämlich, das müssten wir jetzt ausrechnen. Auf jeden Fall ist er 27.000 Höhenmeter am Plesch gefahren. Das müssen ungefähr 50 Auffahrten sein. Es ist schon ordentlich. Und zwei Monate später hat der Max Riese in Salzburg den Rekord nochmal unterboten. Der Jakob hat es in 40 Stunden geschafft. Und trotzdem hat er immer noch das weiße Trikot für den schnellsten U23 Nachwuchs Triple Everesting Weltrekord. genau, also alles Gute an euch zwei und wir sehen uns dann bald wieder. Hoffentlich gehen wir uns vielleicht einmal gemeinsam eine Trainingsrunde ausmachen. Würde mich sehr freuen, und Flo, wir sehen uns auch bald wieder.
Genau, also vor 10 Minuten wurde ich abmoderieren, jetzt haben wir endlich abmoderiert. Und wir haben es halt gar nicht geschafft, die ganzen anderen aktuellen Themen, die auf meiner Liste stehen. Egal, die laufen uns nicht davon. Was mir davon läuft, ist meine Geduld und meine Wachheit. Und deswegen beenden wir das jetzt.
Werbung.
Die meisten Anmeldungen für die Saison 2026 sind jetzt schon abgeschlossen und vielleicht haben die ersten schon ihre Einladungs-E-Mails bekommen und sind dann bei der Finalisierung ihrer Anmeldung draufgekommen. Die allermeisten Rennen verlangen einen Versicherungsschutz, um sich final anmelden zu können.
Und selbst wenn keine Versicherung vom Rennveranstalter verlangt wird, muss ich sagen, ist es halt auch in meinem Interesse, dass ich in der Hinsicht gut abgesichert bin, weil ich meine, wer hat nicht schon mal einen Sturz gehabt oder einen Raddiebstahl oder eine Verletzung, und dann muss ich mich nicht auf die Rennleitung verlassen, sondern da möchte ich mich selbst absichern.
Und genau dafür gibt es die Allianz Ultraschutz, die Fahrradversicherung speziell für Radfahrerinnen von Radfahrerinnen, weil der Jakob und der Konrad sind selbst aktive Radfahrer und kennen die Probleme, die damit einhergehen. Verletzungen oder, wenn es glimpflich ausgeht, nur unter Anführungszeichen Materialschäden. Und gegen das alles kann man sie mit der Allianz Ultraschutz absichern.
Wer von uns hat das nicht schon mal gehabt, dass irgendwas schiefgegangen ist beim Radlfahren, und dann schaut man manchmal blöd, dass dann plötzlich die Standardversicherungen das nicht absichern, und vor allem, wenn es innerhalb eines Rennens ist, steigen fast alle aus. Und deswegen finde ich jetzt das, was der Jakob und der Konrad anbieten, und das wird wirklich individuell maßgeschneidert. Das ist jetzt nicht so ein Online-Formular, wo du irgendwas eingibst und dann bezahlst du für irgendeine Versicherungsleistung, sondern das ist echt Anfrage, dann wird Kontakt aufgenommen, dann checkt man kurz die Situation, dann wird individuell geschaut, was kann man am besten machen, und dann ist man für einen Betrag von 3,80 Euro im Monat dabei.
Nicht nur Rennen, sondern auch normale Bikepacking-Abenteuer sind damit abgedeckt. Mehr Infos zur Allianz Ultraschutz gibt's auf www.ultraschutz.de.
Werbung Ende.